Radio 1.
Eine Fußballmännermannschaft gewinnt die deutsche Meisterschaft, darf aber keine Meisterfeier abhalten, weil die Frauenmannschaft des gleichen Vereins noch gegen den Abstieg spielt. Wie realistisch klingt das für Sie? Für mich ist es schwer vorstellbar. Es ist so nämlich auch gar nicht passiert. Es war genau andersrum. Die Frauen des VfL Wolfsburg, die sind 2017 deutsche Meisterin geworden. Und der Verein, der hat den Empfang einfach abgesagt, weil die Männermannschaft noch gegen den Abstieg gespielt hat. Das ist nur einer von vielen, vielen Missständen im Fußball, die Katrin Lengert in ihrem Buch Wir verdienen mehr beschreibt. Sie selbst war 15 Jahre lang Torhüterin auf dem höchsten Niveau. Sie hat unter anderem mit dem FCR Duisburg den UEFA Women's Cup, also die heutige Champions League, gewonnen und mit dem FC Bayern den DFB-Pokal. Heute ist sie Lehrerin und Trainerin. Sie ist mir jetzt zugeschaltet und wir haben uns aufs Du geeinigt. Hallo Katrin.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Ja, du schreibst, du hast das Buch mit viel Wut im Bauch geschrieben. Was macht dich so wütend?
Mich macht vor allem wütend, dass sich einfach nichts ändert im Großen und Ganzen, nämlich was die Akzeptanz von Mädchen und Frauen auf dem Fußballplatz betrifft und dass die wenigen Fortschritte, die im professionellen Bereich geschehen, dann immer so hart erkämpft werden müssen und beim Misserfolg sofort wieder in Frage gestellt werden.
Ich spiele selbst Fußball, seit ich denken kann. Ich habe auch auf schlechten Plätzen gespielt und mit alten Trikots der Jungs, so wie du es auch beschrieben hast. Aber manche Dinge, die du im Buch beschreibst, die haben mich wirklich auch fassungslos zurückgelassen. Zum Beispiel eure Reise zum UEFA Women's Cup, also der heutigen Champions League mit Duisburg. Was hast du da erlebt?
Ja, was haben wir da nicht erlebt, ist die Frage. Also jede Auswärtsreise war im Endeffekt ein einziges Abenteuer. Nicht nur im guten Sinne, es hat fußballerisch natürlich großen Spaß gemacht, sich europaweit zu messen, weil den Wettbewerb gab es damals auch noch nicht sehr lange. Aber die UEFA hat so geringe Prämien für die Vereine ausgeschüttet, nämlich nur 20.000 Euro pro Runde für jedes Team, dass es fast unmöglich war, mit einer normalen Fußballmannschaft plus Betreuenden und Trainerinnen irgendwie vernünftig zu reisen. Und das hat halt dazu geführt, dass wir unter anderem bei der Reise zum Endspiel nach Russland über Nacht geflogen sind, weil das der günstigste Flug war, und dann Schlaftabletten bekommen haben, damit wir halt nicht so müde sind im Hinblick auf das Finale. Und da wir ja als Sportlerin sowieso überhaupt keine Medikamente normalerweise nehmen dürfen. Also das war jetzt kein Doping oder so, aber wir waren natürlich nichts gewohnt und hatten da einen richtigen Drogentrip an Bord.
Und ihr musstet auch mit weniger Spielerinnen anreisen, oder? Damit es billiger wird.
Ja, das war immer so die Frage. Wie viele PhysiotherapeutInnen nehmen wir mit? Kommen die Co-Trainer auch? Wie viele Manager kommen mit? Also wir sind mit dem kleinstmöglichen Kader und dem kleinstmöglichen Betreuerinnen-Team gereist. Einfach weil eben Busfahrt und Essen und Hotelbetten für Männer genauso teuer sind wie für Frauen. Aber wir halt deutlich weniger Prämie ausgeschüttet bekommen haben.
Jetzt ist ein häufiges Argument, die Männer generieren so viel Geld, weil sie so viel Aufmerksamkeit bekommen. Und die Frauen dagegen ziehen ja weniger Leute an. Sowohl live im Fernsehen als auch im Stadion. Warum dann Equal Pay?
Naja, das Equal Pay-Thema ist ja eins, das immer darauf reduziert wird, dass wir angeblich in den Vereinen genauso viel verdienen wollen wie die Männer. Das hat aber keine Fußballspielerin jemals geäußert, sondern der Kampf um Gleichberechtigung gilt bei uns vor allem für die Nationalmannschaften. Denn die sind keine Wirtschaftsunternehmen, sondern die haben eine gesellschaftliche Verantwortung und ein Europameistertitel bei den Frauen muss genauso viel wert sein wie bei den Männern. Es ist in jeder anderen Sportart so. Wir machen bei Olympia keine Unterschiede zwischen Geschlecht oder Sportart und man hat am Kampf der Amerikanerinnen gesehen, die selbst das erfolgreichere Nationalteam sind, mit mehr Zuschauenden, trotzdem vor Gericht ziehen mussten, um diese Gerechtigkeit zu erstreiten.
Sowohl die Nationalmannschaft als auch die Liga der Frauen, anders als bei den Männern, laufen unter dem Dach des DFB. Und ein Kapitel bei dir im Buch heißt Der DFB, dein Freund und Helfer? Fragezeichen. Wie beantwortest du denn die Frage?
Naja, ich finde, der DFB hat eine gewisse historische Schuld angesammelt über die letzten Jahrzehnte. Man hat sich zu keinem Zeitpunkt darum bemüht, Frauen gleichwertige Bedingungen zur Verfügung zu stellen oder überhaupt Bedingungen zur Verfügung zu stellen. Also es fängt natürlich schon vor den Weltkriegen an, aber ganz berühmt ist das Verbot, was 1955 ausgesprochen wurde, als nach dem Wunder von Bern eigentlich genauso viele kleine Mädchen wie Jungs in die Vereine geströmt wären und dann eben der Spielbetrieb unmöglich gemacht wurde. Es geht damit weiter, dass man es dann zähneknirschen 1970 wieder erlaubt hat, aber dann nochmal über 10 Jahre gewartet hat, eine Nationalmannschaft zum Beispiel zu gründen. Erst Anfang der 90er gab es eine Bundesliga. Das heißt, man hat sich maximal viel Zeit gelassen für jede Entwicklung und war eigentlich nie der Vorreiter, wenn es darum ging, unsere Sportart vernünftig aufzustellen.
Das also zu den Missständen im Fußball. Ich spreche immer noch mit Katrin Lengert. Sie hat das Buch Wir verdienen mehr, Frauen im Profifußball geschrieben. Und was ich auch ganz spannend fand, Katrin, du hast selbst überhaupt nicht rausfinden können, wie viele Spiele du eigentlich selber gemacht hast, weil die Daten der Frauen gar nicht dokumentiert werden.
Genau, und da sieht man halt, wie unwichtig wir in allen Vereinen und Verbänden schon immer behandelt wurden. Denn ich konnte bei meiner Recherche locker rausfinden, mit welcher Mannschaftsaufstellung die Männer 1908 im Länderspiel irgendwie aufgelaufen sind. Aber es war unmöglich rauszufinden, wie viele Bundesligaspiele, Pokalspiele und vor allem Regionalligaspiele ich als Jugendliche gemacht habe. Weil wir nicht nur in den Medien unsichtbar gemacht wurden, sondern auch in den Verbänden, die nichts über uns dokumentiert haben. Und dadurch ist unsere Geschichte und unsere ganzen Legenden und Traditionen auch einfach verloren gegangen.
Jetzt trägt dein Buch nicht umsonst den Untertitel Manifest. Du hast Forderungen aufgestellt, was sich dringend ändern muss im Fußball der Frauen. Was ist deiner Meinung nach das aktuell Dringendste?
Das Dringendste ist, dass wir die Basis fördern und den Mädchenfußball ganz oben auf die Agenda setzen. Also es reicht halt nicht ein Mädchenfußballtag pro Saison, sondern wir brauchen 365 Mädchenfußballtage pro Saison. Und da fehlt mir auch eine gewisse Durchsetzungskraft beim DFB-Präsidenten. Der DFB hat ja zum Beispiel immer noch nicht die Prämien angeglichen, was einfach ein hoher symbolischer Wert wäre. Da fehlt es mir bei den Lizenzvereinen, die zwar teilweise inzwischen Frauenabteilungen betreiben, aber jetzt auch nicht einen festgesetzten Betrag investieren, sondern wir uns jetzt so abhängig davon machen, wer da in dem Vorstand irgendwie den Daumen hoch oder runter hält. Also es gibt einfach auf allen Ebenen noch was zu tun. Aber wenn wir in der Spitze besser werden wollen, und das hat der Bundestrainer nach dem Finale selber gesagt, dann müssen wir mehr Mädchen an den Ball kriegen und die müssen Mannschaften haben und liegen, wo die sich einfach messen können.
Und du schreibst aber auch, dass du nicht viel von Nachwuchsleistungszentren hältst, wie sie bei den Männern und Jungs schon praktiziert werden. Jetzt zeigt sich ja aber am Beispiel des FC Barcelona mit dieser La Masia-Schule, dass genau das auch bei den Frauen zum Erfolg führen kann. Also Mädchen landen nicht durch Zufall im Profifußball, sondern werden sehr jung aktiv gescoutet und dann ausgebildet. Was ist daran falsch?
Ich habe natürlich nichts gegen gute Ausbildung, aber La Masia ist natürlich auch weltweit die absolut positive Ausnahme. Es gibt auch genug Vereine, die Nachwuchsleistungszentren betreiben und nie schaffen, Spielerinnen oder Spielerinnen dann in ihre erste Mannschaft zu bekommen. Das heißt, das Konzept der NLZs wird ja zu Recht dahingehend hinterfragt, dass die Spieler von zu Hause wegziehen müssen, dass es sehr zentralisiert ist, dass jede Saison aussortiert wird, dass es einen unglaublich hohen Druck gibt. Das heißt, ich würde mich freuen, wenn wir flächendeckend viel mehr Mannschaften haben, die auf Top-Niveau ausbilden, viel mehr Vereine. Aber meine Frage ist, müssen die dafür in so einem NLZ untergebracht werden? Weil jetzt haben wir nur 6 Stück bei den Frauen. Das konzentriert ja die Ausbildung dann nochmal. Weil Vereine, die vorher in der U17-Bundesliga gespielt haben, wie zum Beispiel Aurich oder Andernach, jetzt wieder in die Peripherie gedrängt werden und die Mädchen noch weniger Angebote haben.
Jetzt ist die große Frage immer, wie kann man es anders machen als bei den Männern, wo der Fußball ja komplett durchkommerzialisiert ist. Also wie kann das funktionieren bei den Frauen? Professionalisieren ja, aber kommerzialisieren nein.
Das ist natürlich eine spannende Frage, weil diesen Weg ist ja noch nie jemand gegangen. Die Männer sind ihren Weg gegangen und jetzt sind dieselben Player in den Verbänden bei den Frauen am Werk und versuchen uns so ein bisschen nachzubauen. Und ich habe natürlich nicht die Lösung für alles und sage jetzt, hier ist mein 10-Punkte-Plan, wir revolutionieren den Fußball. Aber ich glaube, es ist ganz wichtig, wenn wir bestimmte Diskussionen überhaupt führen, weil es wird oft so getan, als wären diese Entscheidungen alternativlos. Und ich glaube einfach, dass viel mehr Frauen im Raum sein müssen, wenn solche Entscheidungen getroffen werden. Wir haben einfach viel zu wenig Frauen in den entscheidenden Gremien, in den Aufsichtsräten und Vorständen der Bundesliga-Clubs, aber eben auch beim DFB, auch bei der UEFA, auch bei der FIFA. Das heißt, nur wer unsere Geschichte ja auch kennt und versteht und eben all diese Hürden, die wir überwinden mussten, der kann überhaupt ein alternatives Konzept denken und entwickeln.
Das sagt Katrin Lengert. Sie hat das Buch geschrieben, Wir verdienen mehr, Frauen im Profifußball, ist im Verlag Die Werkstatt erschienen. Vielen, vielen Dank fürs Gespräch.
Ich habe zu danken.